Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Gott ist gut, Amen. Zu Beginn mal eine Frage. Was denkt ihr? Wie fühlt sich ein Mitarbeiter im Atomkraftwerk? Ich würde sagen, kerngesund. Jetzt gecheckt. Kerngesund. Kennt ihr diese Castingshows, wo so Leute kommen und meinen, sie haben ein Talent oder sie können singen und die stehen so vor einer mächtigen Promi-Jury von Top-Singer und Top-Leute. Da gibt es unzählige von diesen so Wettbewerbs. Nenn mir ein paar bitte. Wie heißt das? Supertalent, The Voice. Da gibt es noch so eins. DSDS. Was schaut ihr alles im Fernsehen, Junge, Junge? Okay. Wir müssen beten. Und ich sage euch, ich habe sogar manchmal oder immer wieder mal diese Castingshows. Wenn der Wettbewerb richtig geht, das ist für mich uninteressant mehr, weil sie alle gut singen können. Aber ich liebe diese Casting, dieses Forecastings. Und ich gucke sie eigentlich besonders, um diese schrägen Typen zu sehen. Ich liebe es, wenn diese Leute kommen und besonders so ein paar, die richtig den Brust noch breit machen und meinen können singen und bringen nochmal zur Show zwei, drei Bodyguards mit, weich. Und die wollen singen und dann kommen nur schräge Töne dabei. Ja, und die Jury sagt, hey, die Klo kann besser singen als ihr oder so irgendwas. Und das genieße ich nicht, aber ich genieße diese Typen, weil dann kommt der Satz aller Sätze. Es gibt von manchen schräge Typen, die indicken, die meinen vielleicht das nicht böse, aber die indicken bei diesem Casting, ich kann tatsächlich nicht singen. Und dann hauen sie folgenden Satz raus: Egal, Hauptsache dabei sein. Kennt ihr das? Egal, Hauptsache dabei sein. Ich habe schräg gesungen, habe nicht schräg gesungen, ich habe mein Selfie mit, was weiß ich, wer im Jury der Fantas oder Bohlen oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, diese Typen da, die meinen, gut singen zu können. Also ich habe den Talent bei mir, ich kann drei Stimmen gleichzeitig singen. Das ist ein Talent, das ich habe, laut, schief und falsch. Und von daher, ich bin auch sehr talentiert, kann ich mal in dem Fall behaupten. Heute Morgen möchte ich gerne dich ermutigen, dabei zu sein. Es geht heute ums Dabeisein, um eine attraktive Kirche, bei der man gerne dabei sein möchte. Und die Kirche ist attraktiv und wir wollen dabei sein und mitmachen, wenn Gott mittendrin ist. Amen. Das macht die Kirche aktiv. Die Gegenwart Gottes macht die Kirche total attraktiv. Und ich höre schon in meinem Geist, was dabei sein, in die Kirche mitmachen, noch mehr langweilig. Ich habe doch schon genug zu tun. Ich habe keinen Bock drauf, noch mehr mitmachen, noch mehr dabei sein. Und wenn Gott uns beruft noch, weißt du was, ich habe eine Frage. Sag mir jetzt mal ganz, ganz ehrlich, so unter Freunde, unter Brüder und Schwester, so unter vier Augen, ja? Nur unter vier Augen, unter uns. Glaubst du im Ernst, dass Gott so langweilige Gedanken für dich hat? Ganz ernst. Glaubst du so ganz im Ernst, dass Gott dich überlasten möchte? Glaubst du im Ernst, Gott sagt, ich will, dass du dabei bist und langweil dich mit irgendwelchen Kram? Ganz im Ernst, glaubst du sowas? Ich kann sowas nicht glauben. Ich habe Gott als sehr herausfordernd erlebt, sehr abenteuerlich erlebt, sehr ein Gott, der mich in Ecken und Kanten fühlt, wo ich denke, hast du alle Tassen im Schrank, aber dann sagt er mir seine Herrlichkeit. Und das ist einfach das Schöne an Gott. Es ist abenteuerlich im Herausfordernden, aber auch in richtig abenteuerlichen Sinnen. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Heute Morgen möchte ich über einen Menschen erzählen, den man nicht so sehr kennt von der Bibel. Und dieser Mensch ist ein sehr, sehr interessanter Mensch. Der hat eine Begegnung mit Gott gemacht wie kein anderer. Der hat eine Begegnung gemacht, die so nah ans Dabeisein wie kein anderer, und er hat es richtig, richtig gemocht. Und das war sehr gut, was er erlebt hat. Die Gefahr bei der Nachfolge Jesu ist, er will, dass wir dabei sind. Und die Nachfolge Jesu ist nicht nur Nettigkeiten und nette Stories erzählen, sondern ist richtig vom Herzen dabei zu sein. Das nenne ich mal Dienstbereitschaft. Dieser Mann hatte einfach eine Begegnung und Erlebnis mit der ungewöhnlichsten und teuersten und powerfulste Möbelstück, die man überhaupt im Leben erwerben kann. Das Problem ist, dieser Mann hatte kein Mensch auf dem Schirm gehabt. Dieser Mann hatte keiner gedacht. Er war kein Nominierter zu einer Ehrung, so der cleverest Supertalent. Er war nicht unbedingt der Erfolgreichste. Er war kein geistlicher Mann des Landes. Er war kein Prophet. Ihm wurde überhaupt keine 100.000 Euro Gewinn versprochen. Kein Gremium, kein Präsident, kein König hatte ihn auf dem Schirm. Der war eigentlich Mr. Nobody. Aber auf Gottes Segensliste stand er irgendwo ganz, ganz, ganz oben. Wie gesagt, er war kein Prophet, er war kein Priester, nein, er war auch kein König. Aber Gottes übernatürliche Segen ward ihm auch versprochen. Und meine Frage, wie schafft das dann Herr Holger, normal, und Frau Emma, durchschnittlich, genau dort auf die Top der Segensliste Gottes hineinzukommen? Er war wirklich Mr. Nobody, aber Gott hat ihn drauf. Und das ist eine entscheidende Frage. Wie schaffen wir das, auf Gottes Segensliste oben zu kommen, ohne dass wir, ich sage jetzt mal, in einem bestimmten Gremium sind und Vorstandsmitglieder sind und was weiß ich, der bekannteste. Der Mann war echt Nobody und überhaupt nicht bekannt. Bevor ich euch verrate, worüber reden wir, lasst uns erstmal die Geschichte zusammenschauen. Zu diesem ungewöhnlichen Begegnung mit Gott. Es war früher, once upon a time, ganz früher, als wir noch alle klein waren, hübsch und süß und so weiter, zur Zeit vom König David. Sein Vorgänger König Saul führte Kriege mit dem Volk Israel. Das Volk war von Gott getrennt und das Volk hat Kriege verloren. Die wussten aber eins, wir haben eine Kraftquelle bei uns, nämlich die sogenannte Bundeslade, dieses ungewöhnlichste Möbelstück ever. Und die haben damals gedacht, hey, die Bundeslade Gottes, das ist eine Quelle des Lebens und eine Quelle des Kraftes. Wir werden diese Bundeslade, so Saul hat gedacht, wir nehmen sie mit ins Krieg und das soll uns den Sieg gegen den Feind bringen. Besonders gegen die Philister, gesagt, getan, sie haben die Bundeslade mitgeschleppt und das passierte, was nicht passieren darf. Die Philister haben die Bundeslade geklaut und das Volk Gottes war die Macht Gottes los. Gott war sauer auf ihnen, weil sie es getan haben. Sie durften das nicht tun. Sie haben es trotzdem getan und die Gegenwart Gottes, die Bundeslade, war einfach weg. Die Philister haben das 7 Monate bei sich gehabt, weil sie dachten, wenn das Segen die Israelis bringt, bringt uns das genauso viel Segen. Im Gegenteil hat die Bundeslade ihnen nur Fluch, Krankheit und Schwierigkeiten gebracht. 7 Monate, alle 2, 3 Monate in einem anderen Dorf und Provinzen von ihren 7, 8 Provinzen, die sie hatten damals. Und das hat nur Katastrophen gebracht, Krankheit gebracht. Da, wo die Bundeslade war, war Katastrophen, war die Hölle los sozusagen. Und die wollten sie loswerden. Und das lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 6,1. Die haben keine Ahnung, die wollten das loswerden. Letztendlich landete die Bundeslade für die nächsten 20 Jahre in Kiriat Jearim, kurz nördlich Jerusalem oben. Und dort war sie bei einem Mann namens Abinadab. Und Abinadab hielt diese Bundeslade bei sich ungefähr 20 Jahre lang. So das Volk Gottes war 20 Jahre und 7 Monate ohne Gottes Gegenwart. Überhaupt nicht. König David kommt an die Macht und sagt, okay, wir müssen diese Schatzkasten zurück dort bringen, wo sie hingehört. Wo gehört diese Schatztruhe hin? Richtig, in den Tempel. So, was macht er? Er geht mit 30.000 Mann nach Kiriat Jearim und will die Bundeslade holen. Was er vergessen hat, die Bundeslade darf nur protokollgemäß transportiert werden. Wer weiß, wie dieses Protokoll lautet? Paragraph 1 im Bundesladelehre. Ganz korrekt, die Priester laut Protokoll Gottes, die Bundeslade darf nur auf Schultern von den Leviten, von den Priestern getragen werden und mit Tralala und Tamtam nur transportiert werden und nichts anderes. So, David macht seinen ersten Versuch und dieser Versuch schlug fehl, hat nicht funktioniert. Wieso? David hat einfach Tiere mitgenommen, Kuhen und Karren zu einer Kutsche und hat die Bundeslade auf die Kutsche gestellt und hat gesagt, lass uns mit 30.000 Mann hinüberziehen nach Jerusalem und diese Schatztruhe zurückbringen im Gotteshaus. Abinadab hatte 2 Söhne, einer von den namens Usa. Der ein Bruder lief vorne mit dem Priester und hat Lobpreis gemacht und Shofar geblasen und Israel gesegnet, so wie wir das gerne immer wieder machen. Und Uza lief neben diese Kutsche. Gott war so wütend, dass die seine Gegenwart so transportieren auf Tiere und auf eine Kutsche, so dass die Tiere stolperten und diese Schatzkasten drohte runterzufallen. Uza läuft nebenan. Was macht dieser Kerl? Er denkt, ich bin stark genug, um Gottes Gegenwart zu schützen, streckt seine Hand, berührt diese Schatzkasten, Gottes Geist elektrisiert ihn und er fiel tot an die Stelle. Gott war so wütend, dass einer versucht hat, seine Gegenwart zu beschützen. Mit Gott spielt man nicht, hat man mir gesagt. Uza stirbt an der Stelle. Alles 2. Samuel 6 und 7. König David bekommt Angst und will diese Gegenwart Gottes nicht mehr bei sich haben. Er bekommt Angst und er will nichts mit dieser Schatztruhe zu tun haben. Und er fängt an, nach einem Ersatzort zu suchen, weil er gemerkt hat, mit Gottes Gegenwart spielt man einfach nicht. Er kriegt die Hose voll und er sagt, was machen wir, wie können wir das tun? Und jetzt kommt unser Mann im Spiel, der kein Mensch auf dem Bildschirm hatte, der kein Mensch in einem Gedächtnis hatte, der kein Mensch in einem Gremium haben wollte. Ein ganz frommer Gathiter, wer kam noch aus Gath? Ganz korrekt, Goliath. Und ich bin begeistert, wie ihr das alles auswendig kennt. Super. Der kam aus Gath und dieser Mann hat einen sehr interessanten Namen, der heißt Obed-Edom. Und warum auch immer kamen sie auf Obed-Edom und sagten, hey, pass auf, da in Gath ist ein ganz, ganz frommer Mann, vielleicht könnte er diese Schatztruhe bei sich haben. König David sagt, okay, let's do it. Und jetzt versuch dir mal in deiner Fantasiewelt vorzustellen, es klopft an deiner Tür, du machst auf, König Israel steht höchstpersönlich vor deiner Haustür und hinter ihm 30.000 Soldaten. Ich weiß es nicht, wie man im Frankenheer begrüßt. Bei uns sagt man Grüß Gott oder Servus. Die stehen vor dem Haus von Obed-Edom und sagen ihm Grüß Gott. Herr, Grüß Gott, wie kann ich helfen? Die sagen ihm, pass auf, Obed-Edom, wir haben eine Frage an dich. Wir haben die Gegenwart Gottes, Herr. Wir haben die Bundeslade bei uns. Und wir suchen gerade nach einem Versteck dafür für ein paar Monate, bis wir unser Leben in Ordnung gebracht haben. Wir müssen dich aber vorwarnen, ein Mann hat es gerade angefasst und er ist totgefallen. Könnten wir das bei dir lagern? Und jetzt stell dir vor, dass es ein heiliger Gott hautnah zu haben, dass es so 1000 Milliarden Volt, eine Berührung und du bist tot, hockt in dein Wohnzimmer. Eine falsche Gedanke und du bist erledigt. Die Kinder spielen mit dem Ball und es trifft die Flügel der Engel und du bist deine Kinder los. Ein falsches Wort an deine Ehefrau und deine Zunge trocknet ab. Ladies, wer will das Ding haben? Dieser König war der Gegenwart Gottes total gefährlich. Er wollte sie nicht mehr haben. Und er wollte Vorsichtsmaßnahmen treffen, lieber das Risiko an anderen wilzen und weitergeben. Obed-Edom sagt, okay, ich muss mal mit meiner Frau reden. Obed-Edom redet mit seiner Frau, gute Nachricht, schlechte Nachricht, Gegenwart Gottes kommt in unser Haus, schlechte Nachricht, die ist tödlich gefährlich. Warum auch immer stimmt sie zu. Und plötzlich sitzt die ganze Gegenwart Gottes im Haus von Obed-Edom. Plötzlich sitzt die ganze Pracht, die ganze ungewöhnliche Stück sitzt im Haus von diesem frommen Mann. Ohne dass es ihm gefährdet. Wieso? Dieser Mann war innerlich scheinbar vorbereitet auf Gemeinschaft mit Gott. Der war vorbereitet, dass die Herrlichkeit Gottes in sein Haus kommen darf, ohne dass es sein Leben gefährdet. Der war vorbereitet, eine Intimität mit Gott zu gehen, ohne dass es ihm schadet. Er war anders gestellt als König David und seine Mitstreiter, die 30.000. Er hatte keine Angst. Er wusste scheinbar, war schon fromm genug, um zu wissen, wie man mit Gott und Gottes Sache einfach umgehen. Noch einmal, er war kein Priester, nein, auch kein Prophet, noch kein Hohepriester, sonst irgendwas. Und plötzlich war Gott einfach bei ihm da. Und wir lesen in 1. Chronik 13, 14. Und die Lade Gottes blieb bei dem Haus Obed-Edoms, in seinem Haus, 3 Monate. Und pass auf, und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Die Bundeslade blieb 3 Monate in seinem Haus und Gott segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Gott segnete sein Haus und wenn wir hier von alles, was er hatte, seine ganze Mitbewohner im Haus, deine ganze Nachbarschaft, seine ganze Verwandtschaft, der Kranke wurde geheilt, die Unfruchtbare plötzlich schwanger, der Arbeitslose hat plötzlich viel Geld und so weiter und so fort. Gott segnete diesen Mann in eine ganz, ganz, ganz gewaltige Art und Weise. Er war bereit, Gottes Sache in Angriff zu nehmen. Er war bereit, es ist noch nicht dabei zu sein. Er war aber bereit, erstmal zu konsumieren und zu inhalieren, was kein Mensch haben wollte. Heiren wir nicht im Neuen Testament, dass wir zuerst Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit suchen. Pass auf, und das ganze Rest wird uns, was sagt die Bibel, hinzugetan. Ein Freund von mir, ein etwas älterer Bruder, so ein Papa in Christus, hat einmal über das Thema bei uns in der Gemeinde gepredigt und er hat so folgendermaßen ausgedrückt, er hat gesagt, hey, ich glaube nicht an einen Zufall, aber an das Zufallen Gottes. Und wenn Gott irgendwie dir verspricht, das ist eine, also wer jetzt im Seminarwochenende war, er hat von mir zwei wichtige Worte gehört, Prinzip und Verheißung. Und das ist ein Prinzip und eine Verheißung. Such zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist das Prinzip. Die Verheißung und den ganzen Rest wird dir einfach hinzugeschoben in den Händen. Das ist aber einfach, Timmy. Wenn Gott das uns so einfach macht, was kann ich dafür? Guck mich bitte nicht so schräg an. Sei lieb zu mir. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Danke. Also wenn ihr Klagen habt, geht zu Andy. Wenn ihr Lob habt, kommt zu mir. Okay, Spaß unter Freunde darf sein. Seht ihr, wir suchen zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist das, was Obed-Edom gesagt hat. Hey, ich nehme die Gegenwart Gottes und er und sein Haus würden völlig, völlig, völlig gesegnet. Und da kommt eine ganz, ganz interessante Auswirkung in seiner Ehe, über seine Kinder, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, in der Schule, in dem Beruf. Überall war er einfach gesegnet. Auch in materiellen und Finanzen und auch wirtschaftlich war er ganz, ganz, ganz gesegnet. Warum? Was ist denn daran so interessant an diesen Schatzkasten? Ist das das goldene Kasten oder ist das das Holzkasten oder sind das die zwei Engelchen, die obendrauf, die den Gnadenthron bedecken oder was war da ganz wichtig? Ich glaube, dass der Inhalt dieses Schatzkasten ist das, was die Sache ausgemacht hat. Wer von euch weiß, welche drei Sachen befanden sich in der Bundeslade? Nummer eins, der Stück, ja, richtig, richtig, aber nicht von Mose. Noah? Nein, Quatsch. War nur Schatz. Achso, der blühende Stab Aarons, das war drin, das stimmt. Nummer zwei? Den goldenen Krug mit Manna, ganz genau. Und was noch? Die Gesetzestafel, ganz korrekt. Ja. Läuft's? Läuft's? Faith is, also ich bin ermutigt. So, lass uns diese drei Sachen ganz kurz im Auge nehmen. Was war in dieser Schatztruhe so wichtig? Die Gesetzestafel, das sind die 10 Gebote, pass auf, das ist Gottes Wort und Willen. Als Gott die Gesetze gegeben hat, das war nicht, ich beenge das Leben meines Volkes, so haben sie das auch nicht verstanden, sondern Gottes Heilsweg in den Himmel, bevor Jesus kam. Für sie waren die 10 Gebote der Weg zur Heiligkeit und Herrlichkeit in den Himmel. So, für sie war das Gottes Weg und Willen. Das waren keine 10 Verbote, das waren 10 Angebote. Und diese Angebote verbessern unser Leben, heiligen uns und bringen uns nahe zu Gott. Heißt das nicht im Neuen Testament, das Wort Christi wohne reichlich in euch? Stell dir vor, Gottes Wort und Willen ist so verankert in dir, ist so wohnt reichlich in dir, da bist du hippelig im Geist, da kannst du nicht mehr aufhören, Gott zu loben, danken und preisen, weil das dich so lebendig macht, weil das dich so froh macht, weil du so leidenschaftlich unterwegs für Jesus bist. Eins trifft Gottes Wort in dein Herz, eins bist du erfüllt und reichlich gefüllt mit diesem Wort und Willen, bist du nicht mehr derselbe. Wenn das fehlt, bist du das nicht ganz einfach. Deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diese Schatztruhe bist mit diesem Wort und Willen Gottes, auch im neuen testamentlichen Sinnen, okay? Klar, wir wissen, dass das der Weg auch zum Himmel nicht mehr die Tafeln, das ist uns klar. Aber nur, dass ihr versteht, wir reden im alttestamentlichen Zeit, was in dieser Schatztruhe war. Das zweite war diese Krug mit Manna. Und das ist symbolisiert Gottes Versorgung. Gottes Wort und Willen, Gottes Versorgung. Stell dir vor, du hast das kapiert in diesem Seminar, der Herr ist mein Hirte. Perfekt. Habt ihr das neu gelernt, die ihr nicht dabei wart? Ja, alle gucken mich krumm. Was? Das habe ich so nicht gehört. Wir haben vom Herrn, also ich komme aus Israel, wir haben das neu aus. Oh, ich habe vergessen, mir selber vorzustellen. Das macht nichts. Ihr sollt Gott kennen, nicht mich. Und das ist gut so. Wir haben gelernt, Das vom Hebräischen kann man auch übersetzen, der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Deswegen haben die Geschwister das gerade gesagt. So, Gottes Versorgung steckt in dein Leben. Du bist überzeugt, du läufst und Gott versorgt dir. Und das ist das, was im Obed-Edom passiert ist. Gottes Wort und Wille waren bei ihm, Gottes Versorgung war bei ihm. Und dann kam der dritte, dieser blühende Stab Aarons, das ist Gottes Schutz und Führung. Denkt ihr, sollte ich wandern im Tal des Totens Schattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Dieser Schutz und Versorgung, diese Führung, das war alles in sein Haus auf einmal. Und das hat Obed-Edom Leben komplett auf den Kopf gestellt. Seine Prioritäten waren umgestellt. Gottes Gegenwart zuerst. Diese Schatzkasten, das will ich nicht loslassen. 3 Monate lang. So ein purer Genuss. So ein Segen Gottes wie noch nie zuvor. So ein Reichtum ohne Ende. Und dann kommt die Vollkatastrophe. Nein, er hat kein böses Wort seiner Frau gesagt. Nein, seine Kinder haben die Flügel nicht berührt. Und nein, seine Frau hat ihm nichts Böses gesagt. Nein, keiner ist tot gefallen. Sondern König David hört, wie herrlich Gott Obed-Edom und sein ganzes Haus und sein ganzes Dorf gesegnet hat, weil die Bundeslade dort ist, und sagt, okay, jetzt müssen wir sie zurückholen. Und dann kommt er, klopft nochmal bei Obed-Edom mit dem ganzen Tamtam und Tralala und will die Bundeslade, diesmal wahrscheinlich auch protokollgemäß, zurück in den Tempel nach Jerusalem bringen. Er klopft an ihm. Hallo Bruder, alles klar, alles klar. Wir wollen die Schatzkasten wiederholen. Jetzt sind wir mit Priester her und mit Opfer, mit alles Mögliche. Schofars gibt es ohne Ende, Israel-Flaggen ohne Ende. Wir haben alles dabei, Tamtam, und wir wollen jetzt einfach hinaufziehen. Was ist das für eine Katastrophe? Wenn ich Obed-Edom wäre, hätte ich den David ein Messer im Hals gesteckt und verschwinde. Das Ding ist meins, ich bin gerade gesegnet, nimm dir diesen Segen einfach nicht. 3 Monate lang Gottes Fluss ohne Ende, Gottes Versorgung, Gottes Wille, Gottes Wort, Gottes Leben fließt in mein Haus ohne Ende. Warum? Weil die Gegenwart Gottes so heftig bei mir war und jetzt willst du es mir wegnehmen, Bruder. Nein, das geht gar nicht. Als ich das mal vorbereitet habe, stand bei mir auf meinem Bildschirm groß, steht auch hier bei mir in Rot, was würdest du tun, wenn man dir Gottes Gegenwart wegnimmt? Und ich habe das groß auf meinem Bildschirm in meinem Hausbüro. Am Sonntagmorgen reflektiere ich das und meine Tochter kommt zu mir rein. Die war damals in der 2. Klasse, sie kann schon lesen. Und das Erste, das sticht ihr in die Augen, weil das in Rot geschrieben ist. Und sie liest, was würdest du tun, wenn dir Gottes Gegenwart geraubt wird? Sie liest das laut und ich bin gespannt, ich lerne sehr viel von meinen Mädels. Sie liest das und macht, haha, man stirbt. Ich habe so geschaut und mir fiel nur ein Wort, Kleine, Blut und Fleisch haben das dir nicht geoffenbart. Was würdest du tun, wenn jemand dir 3 Tage die Bibel aus der Hand nimmt? Wahrscheinlich wird er uns heute nicht mehr ausfallen. Was würden wir tun, wenn wir nicht beten dürfen? Was würde uns passieren, wenn man jemand uns die Gegenwart Gottes wegraubt und wegnimmt? Wisst ihr was? Dass wir nachdenken. Wir wollen dabei sein. Was passiert, wenn ich dir dein Smartphone und Internet für 3 Stunden wegnehme? Hey, da zappelt man wie ein Maus, oder? Hey, wir tanzen, wir brennen, wir sind nicht dieselben, wir können kaum warten, bis die 3 Stunden weg sind. Wir wollen wieder Internet und Smartphone haben. Wir wollen sehen, wer was bei WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat und sonst was auch immer gepostet hat. Wir wollen nicht etwas verpassen, ist uns sehr wichtig. Und wir sind innerlich so durchwühlt, wenn das nicht vorhanden ist. Was passiert, wenn du 1, 2, 3, 4 Tage nicht gebetet und gelesen hast? Wahrscheinlich merken wir das gar nicht. Und ich sage, hey, und wir wollen dann in die Gegenwart Gottes sein, wir wollen, dass der Segen in Wucht fließt. Also wenn das uns fehlt und wir das nicht einmal merken, Freunde, da braucht ihr dringend ein Gespräch mit meinem Freund Andy. Bitte mach einen Termin, sag, hilf mir, das zu korrigieren in meinem Leben. Ich lese nicht, ich bete nicht und ich spüre nicht mal, dass mir irgendwas fehlt. Da bitte komm zum Alpha-Kurs. Wir haben jetzt Alpha-Kurs, welche Gold? Okay, Spaß. Geh zum Alpha-Kurs und lern, wie man mit Bibel und mit Gebet und mit Gottes Wort lernt. Das ist extrem, extrem, extrem. Übrigens, ich fühle mich hier sehr wohl bei euch. Extrem gut. Also mir tut gut, dass die Band so schön, so angenehm ist. Nicht so laut wie bei uns. Die Lautstärke ist geil. Also ich fühle mich echt angenehm. Das ist das erste Mal oder zweite, jetzt übers Wochenende. Ich gehe vom Gottesdienst raus und meine Ohren machen nicht mehr. Also ich denke immer, Herr, was willst du mir sagen? Das waren nur die Geräusche und so. Gut, wir sind viel zu laut, ihr vergebt uns. Ich fand das crazy. Sehr gut, Techniker, vielen Dank dafür. Applaus So, was macht Obed-Edom? Die Gegenwart Gottes wird ihm weggeraubt und weggenommen. Was macht er? Er entscheidet sich, ich gehe mit. Ich lasse die Gegenwart Gottes nicht los. Ich will dabei sein. Ich möchte nah wie möglich an der Gegenwart Gottes sein. Es kann nicht sein, das segnet mich so sehr und meine ganze Familie und meine ganze Verwandtschaft und entnimmt das weg. Wisst ihr was? Nimm sie weg, ich komme einfach mit. Ich komme einfach mit, ich will dabei sein. Und dann lesen wir in der ganzen 1. Chronik 15, 16, 17, was Obed-Edom alles gemacht hat. Er geht mit nach Jerusalem. Lass uns schauen, wie er die Nähe zu Gott gesucht hat. Es wurden Türsteher für die Stadt während der Festtage gesucht. 1. Chronik 15, 18. Wer hatte sich dort freiwillig gemeldet? Obed-Edom. Ich bin bereit. Die Stadt, da ist nah an den Tempel, da ist nah an die Herrlichkeit. Da komme ich einfach mit. Und ich sage dir, da waren auch für den gelegten Ablauf, auch für die Reinigung der Stadt zuständig, diese Türsteher. Also das war echt ein Knochenjob. Hauptsache nah an Gottes Gegenwart. Ich will dabei sein. Das war nicht genug. Offensichtlich fehlten auch Singer im Chor. 1. Chronik 15, 16 und 18. Wer meldet sich ganz freiwillig als Singer im Chor? Obed-Edom. Da kommen wir einen Schritt näher an die Gegenwart Gottes. So eine Leidenschaft fürs Dabeisein. Einmal hat er dieses leckeren Zeugs abgeschleckt und geschmeckt und probiert und er wollte nicht mehr aufhören. Wo immer man irgendwas für Gottes Sache gesucht hat, Obed-Edom war einfach dabei. Und als ob das Ganze nicht genug hatte, es fehlten scheinbar noch Musiker und Harfenspieler, in dem Chor, Vers 21, wer finden wir dort in der Liste der Freiwilligen, die sich gemeldet haben, ich bin bereit, Harfe zu spielen? Obed-Edom, der war dabei. Hatte er doch nicht schon 2, 3 Jobs? Na und? Ist das die Gegenwart Gottes nicht wert genug, dass wir dabei sind, auch mit 2, 3, 4 und 5 Jobs? Ich denke, das ist wert genug. Es fehlt nur an Leidenschaft bei uns. Als die Feierlichkeiten vorbei waren, und die Bundeslade wieder in der Stiftshütte war, da brauchte es normale Arbeiter für die ganz, ganz, ganz normalen Jobs. Man suchte nach Türstehern für die Stiftshütte, so eine Art Bodyguards, damit sie verhindern, Unberechtigten hineinzugehen. Wer meldet sich wieder als Türsteher für die Stiftshütte im Vers 24? Obed-Edom. Meldet sich wieder und sagt, hey, ich bin bereit, dabei zu sein, ich will unbedingt dabei zu sein. Also er rubt sich immer näher an Gottes Gegenwart heran. Immer näher, immer näher. Ich will dabei eine Leidenschaft fürs Dabeisein, die nicht aufzuhalten war. Und er hörte nicht auf zu hören. Und er hat weitergemacht, bis das einfach nicht mehr ging. Und so hat das auch sein Leben total geändert. Es kam eine Sehnsucht nach dem Haus Gottes. Es gab eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Es gab eine Leidenschaft. Ich möchte dabei sein, koste das, was es kosten möchte. Und das hat er gemacht deswegen, weil er gemerkt hat, in der Nähe Gottes gibt es Segen, in der Nähe Gottes gibt es Überfluss, in der Gegenwart Gottes gibt es das, was meine Seele und meine Familie braucht. In Gottes Gegenwart sieht mein ganzes Leben komplett anders aus. In Gottes Nähe gibt es auch Zufriedenheit. Und ich wünsche mir, dass Gott uns neue Sehnsucht richtig schenkt in seiner Gegenwart und auch für ihn. Alles, was er gemacht hat im Prinzip, war eine Anbetung Gottes. Und hier möchte ich heute an dein Herz kurz anklopfen und sagen, wie sehen deine Dienste in dieser Gemeinde aus? Ich möchte dir gleich einen Tipp geben. Fang an, deinen Dienst als eine Anbetung zu sehen. Fang an, deinen Dienst als eine Anbetung Gottes zu sehen. Fang an, deinen Dienst als lebendiges Opfer, einen lebendigen Gottesdienst zu sehen. Wenn du predigst, das ist ein Opfer. Wenn du Hauskreis leitest, das ist ein lebendiges Opfer. Das ist eine Anbetung. Gott, ich bete dich an. Wenn du Menschen dienst, Gott, ich bete dich dabei an. Wenn du Technik machst, Gott, ich bete dich dabei an. Das ist meine Dienst ist Anbetung. Mein Dienst ist ein Opfer. Und das ist das, was er gemacht hat. Halleluja. Die ganze Diener im Tempel, wo die Bundeslade war und wo man Mitarbeiter gesucht hat, gaben immer Obed-Edom und seine ganze Verwandtschaft. In 1. Chronik 16, 37, 800, die waren alle dabei wie eine Familie und sie wollten das Ding einfach sozusagen rocken. Warum wollten sie diese, er und seine Verwandtschaft, diese ganze Gott dienen? Ganz einfach, Gott segnete sie. Sie haben das in Anbetungsgeist gemacht. Sie haben das mit der Leidenschaft gemacht. Sie haben das komplett gemacht von ganzem Herzen. Finden wir Obed-Edom noch irgendwo in der Bibel? Na klar, natürlich. Die Bibel sagt, er war zu dienen im Hause des Herrn. Da bist ein paar Kapitel später in 1. Chronik 26, 12, wo sonst. Er wird in Obed-Edom und seine Kinder und Kindeskinder erwähnt im Verse 4 und 8. Was werden wir berichtet von diesen Menschen, die Gott so gedient haben? Pass auf, wie sah die Verwandtschaft von Obed-Edom aus? Und wenn wir anfangen, in einer betenden Haltung zu dienen, sag mal, die Bibel sagt, sie waren tüchtige, vermögende, angesehene Leute, fähig zum Dienst, geschickt zu den Ämtern, denn Gott hatte ihnen gesegnet. Verse 8 und 5. So formt Gott ihr Charakter, einfach weil seine Gegenwart mittendrin war. So macht sie Gott reich innerlich, weil seine Gegenwart über sie war. Und ich habe diese Tage diesen Bibelvers erwähnt von Josua 24, 15. Und ich mache es gerne noch einmal für uns. Da steht drin, und vielleicht haben wir diese Bibelstelle zitiert, als wir unsere Kids gesegnet haben, als wir vielleicht verlobt, verheiratet, ich habe keine Ahnung. Es heißt dort, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wer hindert dich daran? Hey, das ist eine Entscheidung. Mein Haus und ich, wir wollen Gott dienen. Und ich frage noch einmal, was redest du zu Hause über diese Gemeinde? Über die Leiterschaft dieser Gemeinde, über Mitarbeiter dieser Gemeinde. Was lässt du aus deinem Mund raus als Kommentare über diese Gemeinde? Was kommt aus deinem Mund raus vor deine Kinder über Gott und sein Wort, über den ganzen Dienst Gottes? Bist du ein Anbetender oder bist du einer, wo gerade einiges rausfließt, was nicht drauf fließen darf? Wir wollen alle Gottes Gegenwart. Freunde, es ist wichtig, Gottes Gegenwart zu suchen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, Gott, du eroberst unser Herzen ganz neu. So wie du das mit Obed-Edom gemacht hast, wollen wir Leidenschaft haben, dabei zu sein. Wir wollen segnend sein. Unser Herz gehört in dein Haus hinein. Wenn ihr so wissen wollt, wir sind dabei, unsere Gebäude zu renovieren. Und wir haben einen sehr gefährlichen Satz bei uns gesagt, dein privates Haus darf nicht schöner aussehen wie Gottes Haus. Oh, das hat wehgetan. Okay, vergiss das. Nein, vergiss das nicht. Schaut, dass dieses Haus schöner als eure eigene Wohnungen wird. Schaut, dass die Kaffeemaschine hier besser als eure Didi zu Hause. Haben wir Leidenschaft oder haben wir Leidenschaft? Lass mich mal wissen. Wollen wir das Gotteshaus willkommener? Pass auf, ich will jetzt nicht übertreiben, aber schau mal, die Königin von Saba, die sucht, die kommt und macht besucht und schaut den Tempel Salomos und schaut die Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, als die das Ganze sah, die ganze Pracht und Herrlichkeit und wie detailliert alles vergoldet und schön gemacht, die Säulen und, was hat sie gemacht? Sie pries seinen Gott. Wenn ihr wollt, dass Menschen von außen kommen in dieser Gebäude und Gott preisen, schaut, dass diese Gebäude ansprechend wird. Wenn ihr wollt, dass Menschen von außen kommen und denken, Alter, Gott ist echt geil. Und das dürfen die sagen. Ihr nicht, aber sie dürfen das sagen. Die kennen eure heilige Sprache noch nicht. Ich kenne sie, weil ich mit Menschen auf der Straße arbeite. Macht das mit dem Bewusstsein. Wir krimpeln hier die ganze Gemeinde um. Nicht damit wir zufrieden sind, sondern damit die Menschen kommen und unser Gott preisen. Damit Menschen kommen und sehen, dieses Haus Gottes ist ein extrem anderes. Und nicht nur das Schein, sondern das Sein, die Liebe Gottes wohnt in uns. Und das, weil wir Menschen lieben, ihr wollt ja Kirche, wie ist das, Kirche bewegt? Was bewegen wir? Wir wollen die Stadt bewegen. Wir wollen Menschen bewegen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Wir wollen Menschen bewegen in dem Haus Gottes, die noch nicht im Haus Gottes sind. Und die brauchen ein Haus Gottes, das sie willkommen heißt, und zwar 2018 nach Christus. Ich höre kein Amen, was ist los? Wenn die Menschen in dieser Gebäude kommen sollen, dann bitte mach diese Gebäude attraktiv für diese Menschen und versteck du deinen Wunsch und deine gewöhnliche Atmosphäre. Oh, je im Hause Gottes gehört Licht und Rauch, wenn nicht im Hause Gottes, wo sonst? Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich dachte, sie flippen jetzt alle aus, Andy, wir müssen nicht reden noch. Wenn die ganze Attraktivität nicht im Hause Gottes, wo sonst? Wenn die Menschen nicht herkommen und sehen, wie attraktiv unser Gott ist, wo sonst? Gib bitte kein Mensch eine Bibel, das verstaubt auf sein Regal, wenn das nicht schon vorher in den Mülleimer gelandet ist, im Papierkorb. Sei du, dass diese lebendige Bibel, du bist ein fünftes Evangelium, du bist ein laufender Evangelium, dein Leben widerspiegelt den Himmel, wenn Gottes Gegenwart so ist, wie sie bei Obed-Edom war, und du bist nah an die Herrlichkeit und du bist nah an die Gottes Gegenwart, dann sehen die Menschen Gott in dein Leben jeden Tag, Freunde, und darauf kommt's. Ich sag dir, ich habe bei mir in der Gemeinde ein paar Leute gesegnet und gesalbt für die allerwichtigsten zwei Dienste, die wir ever in der Gemeinde haben. A, Begrüßungsdienst an der Tür und B, der Kaffeedienst. Das sind für mich meine Top-Leute. Diese Leute müssen gesalbt sein, müssen Obed-Edom sein, die müssen unter dem Strom des Geistes sein. Ich sage dir auch gerne, wieso. Okay, unser Gebäude sieht ein bisschen anders aus. Wir haben einen riesengroßen Foyer. Foyer allein beträgt mehr als 200 Quadratmeter und Cäsar beträgt allein mehr als 580 Quadratmeter und das auf zwei, nochmal eine Etage tief. Also es ist ein riesen Industriegebäude gewesen und wenn man bei uns kommt, hat man erstmal, sieht man ein riesen Foyer. So, der Saal, die Tür zur Saal ist geschlossen, erstmal wegen Soundcheck-Proben, Briefings und so weiter und so fort. Der ganze Gottesdienstmanagement läuft erstmal drin, bevor das überhaupt jemand reinkommt. Und die Leute kommen rein, die Gäste kommen rein. Wir haben so gut wie jeden Sonntag Erstbesucher. Und diese Menschen, wenn sie reinkommen, sie begegnen allererst meinen Begrüßer. Und der Nächste, der ihnen willkommen heißt und ihnen Kaffee und Tee schenkt, wir haben Kaffee vor und nach dem Gottesdienst, ist mein Kaffeedienstler. Bevor sie ein Lobpreislied gehört haben, bevor sie einen geilen Countdown gesehen haben, bevor unser Rauch und Nebel in den Himmel gestiegen ist, bevor der Timmy irgendwas vorne gesagt hat, gibt es erstmal die Begrüßer und die Kaffeedienstler. Und die sind schon trainiert und ich trainiere sie immer noch, wenn er sagt, hey, herzlich willkommen. Die Lippen sagen herzlich willkommen, das Herz sagt, Gottes Geist fließt gerade und berühre ihn. Der Kaffeedienstler sagt, was möchten Sie trinken, was würdet ihr gerne trinken, Cappuccino, Latte, Espresso, sonst irgendwas. Die Lippen sagen, was willst du trinken, das Herz sagt, ich schenke es dir im Namen Jesu. Das ist eine Training. Was denken, sagen und was richtig im Herzen wünschen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wenn Menschen reinkommen, bereits, also ich arbeite gerne dran, so in meinem Herzen und mit den Leuten, dass wenn die Menschen Hallo sagen und einer kommt mit Rückenschmerzen oder sonst was, dann sagen, schön, dass du da bist, oh, mein Rücken ist geheilt. Wie geil ist das denn, oder? Aber da müssen meine Mitarbeiter trainiert sein, so ein Obed-Edom-Herz zu haben, ganz nah zu sein, ganz nah bei Gott sein zu wollen. Und das von ganzem Herzen, das machen wir gerne bei uns. Und das sagen uns die Leute später, wenn ich Feedback hole beim Kaffee trinken, was hat denn euch bei uns im Gottesdienst gefallen? Ja, die Herzlichkeit, der Lobpreis, das war echt, okay, immer wieder, war zu laut. Aber das sind wir, wer Angst hat vor Lautstärke, Und vor Dunkelheit darf bei uns im Gottesdienst nicht kommen. Das ist simpel. Wir sind eine etwas modernere Kirche, fertig aus. Ich habe auch von 100 Leuten zwei Senioren. Und diese zwei Senioren ehre ich über alles. Die sind Gründungsmitglieder, 30 Jahre in der Gemeinde oder mehr. Und diese zwei sind die größte Segen, das wir überhaupt haben in der Gemeinde. Hey, sie kommen, sie sitzen immer vorne, ganz begeistert, ganz motiviert. Ob wir Englisch, Deutsch, mit Rauch, mit Nebel, ich habe 9 Jahre bin ich in dieser Gemeinde. Freunde, ich habe keinen einzigen falschen Ton von diesen zwei gehört. Die sind so ein Vater und Mutter in Christus. Ich wünsche mir noch mehr solche Senioren bei mir in der Gemeinde. Ich beneide euch die paar mehr, die ihr hier habt. Aber okay, wir haben, was wir haben und das ist gut so. Das ist ein Segen für uns. Ich sage dir, wer die Väter nicht ehrt, ist die Sohnschaft nicht wert. Ganz einfach. Zum Schluss lass mich dir einen Gedanke geben. 1. Timotheus 3,15 ermutigt der Apostel Paulus im Timotheus und sagt ihm, pass auf, wie du dich im Haus Gottes verhältst. Und wir haben uns daran gewöhnt, im modernen Christentum zu sagen, ja, wir sind Gottes Haus. Das sind wir auch. Aber Gottes Haus ist auch die Gemeinde. Steht mindestens dort. Und in Römer 12,1 heißt das dort, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes. Also das ist keine Ermahnung der Fertigmachung, also so der Mobbing, sondern ich ermahne euch durch die Erbarmungen. Also ich möchte euch ein Erbarmen Gottes vermitteln, das sagt er. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Wenn wir anfangen, unser Dienst als Opfer und Anbetung zu bringen, als einen lebendigen Opfer. Stell dir vor, dein Leben, dein Dienst ist ein lebendiges Opfer für Gott. Gott, ich denke manchmal, also ich bin ein leidenschaftlicher Griller, ich grille sehr gerne. Und das ist so die göttliche Eigenschaft in mir. Ich sehe im Alten Testament, dass Gott sich über Brandopfer extrem gefreut hat. Und er sieht alles Gras wie Fleisch und so. Das ist so für die Vegetarier, die Bibelvers. Ja. Und ich sage immer, wenn jedes Mal, wenn ich meinen Grill anzünde, ich bringe heute Opfer da. Ich muss Brandopfer bringen. Gott freut sich über lebendige Opfer. Und Gott freut sich, wenn wir mit dieser Gesinnung geben. Und jetzt möchte ich, dass ihr für 3 Sekunden extrem mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich möchte, dass ihr ganz, ganz gut zuhört. Das kann dein Leben revolutionieren. Und ich wünsche mir, dass das dein Herzenswunsch wird heute Morgen, dass das dir in dein Leben passiert. Dein Leben ist ein lebendiges Opfer für Gott. Amen. So weit, so gut. Aufs Lebendige, jetzt pass gut auf. Aufs Lebendige und hingegebene Opfer fällt das Feuer. Aufs Lebendige und hingegebene Opfer fällt das Feuer. Und wenn dein Leben ein lebendiges Opfer ist und Gottes Feuer trifft in dein Leben, mein Freund, dann ist die Sache für dich erledigt. Dann ist der Zug gefahren, dann musst du in diese Triumphzug Gottes einsteigen und sag: Gott, mein Leben ist ein lebendiges Opfer für dich. Ich möchte, dass dein Feuer füllt auf mein Leben und dass du anfängst, bei mir umzukrempeln. So wie Obed-Edom in jeder Hinsicht, in jedem Dienst, in allem, was in den Tempel gebraucht wurde. Ich bin dabei, ich will nahe sein, ich will an Gottes Gegenwart heran. Ich gebe mein Leben als Opfer und Gott lässt Feuer auf mein Leben fallen. Halleluja. Gott lässt Feuer in meine Ehe fallen, in meine Arbeitsstelle, auf meine Familie, auf meine Gemeinde, auf meinen Hauskreis, auf meinen Lobpreis, auf meine Technik, auf was auch immer. Halleluja. Auf diese Gebäude, wenn Gottes Feuer fällt und Gottes Licht von diesem Gebäude ausstrahlt und rauskommt, ich sag dir eins, du, da werden die Leute hier in Miltenberg sagen: Wow. Ich werde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr zu euch kommen darf, falls ich kommen darf, dass wir schon in eine größere Halle sitzen, weil das hier viel zu klein ist. Wie sieht es damit aus? Halleluja. Aber diese Halle wird sich nicht füllen und die neue Halle wird nicht kommen, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben als lebendiges Opfer auf den heiliges Feuer Gottes fallen darf und fallen kann. Wenn ihr wartet, Andy, ich ehre dich und deine Frau absolut und eure ältesten Team für euren Dienst hier. Vielen Dank, dass ihr hier so treu dient und verändert und verbessert und erneuert. Viele, ich weiß, es ist Knochenarbeit, ich weiß, es ist nicht einfach. Ich habe es bei mir selber erlebt, es bringt viel Kritik, es bringt viel Schmerzen. Aber wer nicht die Schmerzen nehmen kann, kann die Herrlichkeit auch nicht erleben. Von daher mein Respekt an euch allen. Mach weiter so, krempel die Stadt um, krempel die Gemeinde um. Und ich möchte euch ermutigen, besonders liebe Väter und Mutter in Christus, die Grauhaarigen. Grauhaarig heißt nicht altmodisch, sondern weise, sagt die Bibel. Die Kraft der Grauhaarige ist die Weisheit. Und die Kraft der Jugend ist die Zeit. Heißt das in der Bibel. Ihr seid Väter und Mutter in Christus. Ich ehre euch, alle, die ihr grauhaarig seid, die in dieser Gemeinde schon jahrelang investiert habt, gebaut habt, geackert habt. Auf euren Segen steht dieser Gemeinde immer noch heute. Das ist nicht umstritten. Das will ich einfach euch ehren und euch segnen. Aber die Zeiten ändern sich und die Mentalitäten ändern sich. Und ihr habt jetzt eine Rolle. Gott ist nicht fertig mit euch. Ich rede prophetisch gerade zu euch, liebe Grauhaarige. Gott ist nicht fertig mit euch. Gott will, dass ihr eure Rolle wieder einnimmt und dass ihr den Andy und die junge Mannschaft hier, die Armen hochhebt und stärkt und nicht gegen ihn und die Veränderung meckert, weil Gott liebt Veränderung. Gott möchte Veränderung. Gott möchte Miltenberg erreichen und wenn ihr ihm stärkt, kommt ihr schneller ans Ziel heran, als wenn er alles durch alles kämpfen muss. Ich rede, weil ich viel Veränderung gemacht habe. Ich rede, weil meine Bühne schwarz aussieht. Ihr seid hier ziemlich hell. Ich habe gesagt, ihr seid hell und leise. Bei mir ist alles schwarz, dunkel, richtig, unsere Bühne, du schaust in eine schwarze Kiste rein, aber bitte, geh zu jedem Konzert, wie sieht die Bühne aus? Entschuldigung, geh zu einem Orchestra-Konzert, irgendwas, wie sieht die Bühne aus? Schwarz, keiner meckert, wieso? Ich habe keine Ahnung. Nur in der Gemeinde meckern wir. Nein, Freunde, ihr seid berufen, zusammen einen Weg zu gehen, alt und jung. Ich glaube nicht an eine Gemeindespaltung und ich glaube nicht an eine Gemeinde mit 2 Gottesdienste, mit Ältere und Jüngere, weil die Ältere Pfingstjubeln wollen und die Jüngeren wollen Hellsong singen und keine Ahnung. Das ist ein Quatsch. Das ist nicht Gottes Bild von einer starken Familie. eine starke Familie in Mittelberg heißt, ich bin ein Vater in Christus, ich gebe die Jüngeren, was ich empfangen habe, ich kümmere mich um die Jüngeren und schaue, dass die auch dorthin kommen, wo ich mit meinem Gott unterwegs war. Ich gebe meine Erlebnisse weiter, sie geben ihre Zeit hin und zusammen seid ihr eine gewaltige, starke Gemeinde für Gott und starkes, strahlendes Licht hier in Miltenberg, der keine Kraft, die Hülle ist, auslöschen kann. Das ist mein Gebet für euch in die Gemeinde her. Fakt ist, ihr kann das wirklich schaffen, zusammen eine gewaltige Einheit. Aber solange man noch immer noch, und das passiert auch bei mir, ich kann das, wo Veränderungen gibt, hauen Menschen ab, wo Veränderungen kommen, wollen die Leute nicht mehr, wo Veränderungen kommen, so mit ein bisschen moderner Lichtrauch und keine Ahnung was, wir lieben keine Veränderung. Und jede Veränderung ist eine Kritik an sich, das ist mir auch klar. Wir sind Gewohnheitsmenschen, wir lieben das. Aber Obed-Edom war auch bereit, um die Herrlichkeit zu erleben, sein Haus in Gat zu verlassen und nach Jerusalem hinaufzuziehen. Bist du bereit auch mal, ich weiß, ein Kollege von mir wollte auch Veränderungen machen und was für Theater war das, als die seit 15 Jahren lange Gardinen hingen, die den Onkel Waldemar selber mit seiner Frau Tante Emma gestrickt haben und mit aller Mühe und Not es gehängt haben und da war der Segen Gottes auf diese Gardinen und wir wollten sie dann runter machen. Was für drei Gemeinde außergewöhnliche Mitgliederversammlungen, um einfach zu zustimmen, die Gardinen müssen runter, hallo, geht's noch? Freunde, denk bitte ein bisschen modern. 2018 nach Christus. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen anspricht im Jahr 2018 nach Christus. Aber das bedarf unserer Opferbereitschaft. Das bedarf unserer Bereitschaft zu sagen, wir wollen nicht mehr das Gewöhnliche. Also ich meine, wenn ihr das Gewöhnliche macht, seid ihr wie die anderen. Und das ist langweilig. Seid ihr Besonderes. Werdet ausstechen, werdet anderes als die anderen. Hab keine Angst, wenn der Boden glänzt, hab keine Angst, wenn hier Rauch und Dampf, hab keine Angst, wenn die Gitarre etwas lauter geworden ist. Mein Gott, wo ist das Problem? Dann ist das halt ein bisschen lauter, nimm Ohrenstöpsel und fertig. Hey, wir haben Gottesdienste bei uns, Jugendgottesdienste mit 800 Jugendlichen. Wir haben Warnschilder machen müssen, laut Gesetz, weil wir zu laut waren, dass das hier zu laut, und wir haben sogar Ohrenstöpsel, wir haben sogar an die Tür Ohrenstöpsel verschenkt. Einfach dort einen Korb gelegt mit Ohrenstöpsel, bitte nimm das auf unsere Verantwortung, kommt ihr nicht so rein. Ja, da hat der Techniker welche. Freunde, wir haben das gemacht. Und das war uns so wert. Jeden Weg ist uns wert, jeden Weg ist uns nicht so teuer, um nicht Erreichten zu erreichen. Und Lautstärke, glaub mir, das ist das Letzte, das ist das Erste, worüber man streitet, aber das ist das Letzte, was unsere Gäste interessiert. Das ist das, wo wir uns schwer tun in die Gemeinde und wollen nicht mehr in der Gemeinde. Und wir reden und diskutieren drüber und die Menschen in Miltenberg, jeden Tag sterben ein paar und die haben keine Ahnung von Jesus. Worauf sind wir als Gemeinde fokussiert? Obed-Edom wollte die Gegenwart Gottes. Obed-Edom wollte sich als lebendiges Opfer geben und auf lebendiges Opfer fällt das Feuer. Das ist alles von euch eine Entscheidung weit. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist alles eine Geschichte von der Einheit. Ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, jeden Last abzulegen. Diese Streitigkeiten, falls sie vorhanden sind, ich weiß, ich glaube nicht, aber das, nur bei uns in Ulm streitet man hier, seid ihr friedlich und freudig, davon bin ich überzeugt. Und trotzdem, sollte sowas vorhanden sein, möchte ich euch ermutigen, findet mal zusammen, kommt mal her, geht auf die Knien vor Gott mit euren Pastoren und Ältesten und sagt, Herr, was willst du erreichen mit dieser Gemeinde? Was willst du durch uns erreichen? Ich glaube, dass Gott euch nicht umsonst her berufen hat. So wie Obed-Edom war auch nicht umsonst in Gat, dass die Israeliten eine Lektion lernen, wie man mit Gottes Gegenwart, als die das von Obed-Edom Haus hochgetragen, sagt die Bibel, alle 6 oder 9 Schritte haben sie ein Opfer geschlachtet vor der Bundeslade. Auf die Schultern von den Priestern, auf bis nach Jerusalem. Das war ihnen nicht so teuer, sowas. Und der Weg war gerade nicht 3 Kilometer weg. Das war schon ein sehr langer Weg. Sind wir bereit, zusammenzukommen und zu sagen, Herr, wir wollen, dass du diese Gemeinde umkrempelst. Herr, wir wollen unser Leben lebendig geben, Feuer soll fallen. Wir sind bereit, uns von Gewohnheiten zu trennen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, wenn man gewöhnt, eine Sache gewöhnt ist, so muss der Gottesdienst laufen, dass es wir uns schwer tun, uns zu trennen. Aber helfen wir das nicht. Also wenn wir so machen wie bisher, werden wir die gleichen Ergebnisse haben wie bisher. Wenn wir Neues erleben wollen, müssen wir Neues wagen. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Es ist nicht schön für der eine oder andere, Aber Andy, ich hoffe, dein Ziel ist, und ich glaube nicht, dass es dein Ziel ist, allen zufriedenzustellen. Erwin Geiger, ein Kirchenberater und Kirchenbauer, hat gesagt, wenn du allen zufriedenstellen möchtest, sei kein Pastor, verkaufe lieber Eis. If you want to make everyone happy, don't be a pastor, sell ice cream. Das ist der Satz. Und ich hoffe, ihr wollt hier kein Eis verkaufen, sondern ihr wollt Gott wohlgefällig sein, und appelliere an euch noch einmal, sei miteinander eine Einheit und gib dem Teufel so keinen Raum. Durch solche technische, äußerliche Sachen, die dich nicht dienen, sondern die nicht, nie in der Kirche waren, irgendwelche blöde Diskussionen und Streiten zu starten. Ihr seid vernünftig, Freunde. Ihr seid vernünftig. Verstehst du, meine Kinder werden die Sachen anders machen als ich. Ich bin 38 und ich sehe, wie meine Kinder So, die Kinder werden das komplett anders packen. Sie werden anderes mit dem Smartphone, falls es über Smartphone noch überhaupt gibt, wenn sie groß sind, wahrscheinlich läuft alles über die Uhr oder über das Denken oder über die Brille, die man alle sieht und zwingt und macht. Und dann macht man zweimal, heißt Mama, zweimal mit der anderen Auge Papa und zweimal so ruft man in der Arbeit. Keine Ahnung, das ist alles nicht auszuschließen. Dann irgendwann mal gibt es Draht vom Herz ins Kopf und was dein Herz fühlt, sagt dein Kopf, und ich habe keine Ahnung. Aber die werden die Sachen definitiv anders machen, als ich es gemacht habe, als meine Frau es gemacht hat. Die Generation, die nach mir in die Gemeinde kommt, wir denken, wow, wie altmodisch denn Timmy gewesen war, überhaupt solche Lichter zu installieren, geht's noch. Und die wollen alles umkrempeln, was ich mit Mühe und mit Herz und mit Tränen und mit Schweiß gebaut habe mit meiner Mannschaft. Das werden sie mir alles wegreißen und Neues starten. Und weißt du was? Ich freue mich sehr zu sehen, wie die nächste Generation sich entwickelt. Hey, wer hat Kinder erzogen? Darf ich mal kurz Hände sehen? Keine Angst, es ist keine Falle. Ach, du bist dabei. Okay, aber du hast schon Erfahrungen gemacht, sehr gut. So, die Babys in den ersten 3 Monaten, die sind nicht so sehr beweglich, okay? Die kuscheln sich so her und da schnuffelt es an sie und das ist einfach so schön, okay? Prima. So ab dem 4. Monat fangen die an, irgendwie gezielter zu schauen. Stimmt, die heben so den Kopf und wollen alles entdecken. Und du freust dich, boah. Und irgendwann mal drehen sie sich von links nach rechts, das erste Mal so halbmal. Und irgendwann mal kommt diese ganze Drehung. Und du als Papa und Mama, wenn du vernünftig bist, du feierst die bis in den Himmel. Und irgendwann mal schaffen sie das auf deinen Teppich, den Po so hochzuheben. Und dann wollen sie anfangen zu krabbeln. Und du feierst sie noch mehr. Bei jeder Bewegung, die sie machen, du feierst die von oben bis unten. Und du fotografierst das und du filmst das und du schickst das bei WhatsApp auf alle Familiengruppen. Schau mal, mein Kind hat sich neue Bewegungen gekannt und er bewegt sich, du entwickelst dich und du freust dich. Also ich war so hippelig bei jeder Bewegung, die meine Töchter gemacht haben. Hey, ich habe sie gefeiert, ich habe sie geknuddelt, ich habe fast Tränen bekommen, jedes Mal, wenn meine Mädels als Babys in ihrer Entwicklung sich bewegt haben. Manche Bewegungen sind später nervig, wenn sie dir den Deckel runterziehen. Du willst diese Bewegung nicht haben, aber du lernst auch aufzuräumen und die Kids zeigen dir alle gefährlichen Stellen zu Hause. Ne? Das ist einfach so. Und trotzdem sagst, wow, gestern hat die Hebamme den mir auf den Arm gelegt. Heute ziehen sie mir bitte hier runter, den Tischdecken runter. Und du freust dich, weil sie sich entwickelt haben. Und was denkt ihr, wie viel mehr freut sich der Papa im Himmel, wenn wir uns neu bewegen lernen? Wie sehr freut sich der Papa im Himmel, wenn wir neue Bewegungen in unsere Gliedern hinein zulassen? Wie sehr freut sich der Papa im Himmel, wenn seine Gemeinde lernt, sich neu zu bewegen. Und statt dass die Nase meckert und sagt, die Nase meckert, Hand, warum machst du das so weiter? Wir haben uns gewöhnt, so zu sitzen, warum jetzt du sitzt so? Weil es so besser ist. Und die Nase soll einfach riechen und die Hand Hand sein lassen. Und die Hand soll ihr Werk tun und die Auge sieht und genießt. Und die Ohr sagt, wow, hört sich neu an, diese neuen Melodien, die sind gewaltig gut. So wünsche ich mir, so stelle ich mir eine geile Gemeinde vor. Und das ist mein Gebet für euch, Freunde, dass ihr ein Obed-Edom-Herz bekommt und dass ihr sagt, in mein Leben soll ein feuriges, lebendiges Opfer sein und ich möchte mein Leben ganz neu Gott hingeben.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.